Hallo Rico.
Hallo Tobias.
Schön, dich wiederzuhören. Wunderschönen Montagmorgen an alle unsere ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Tea with Turtlenecks mit dem wunderbaren Schauspieler Enrico Riedmüller.
Und dem auch wundervollen, großartigen Schauspieler und Mensch Tobias Resch.
Vielen Dank, Enrico. Wir haben heute was ganz Spezielles mit euch vor. Ganz vorneweg, was für einen Tee trinkst du gerade, Ricolicious?
Also ich weiß nicht, ob wir das sagen können. Es ist für euch wahrscheinlich Montag oder vielleicht auch irgendein anderer Wochentag. Aber bei uns ist es gerade abends. Welcher Wochentag, verrate ich euch nicht. Und ich trinke deswegen zur Beruhigung einen Bergkräutertee, weil ich gerade von der Vorstellung komme. Und du, Tobias?
Ich trinke so wie eigentlich immer einen Jasmin-Tee. Ich muss mir jetzt einmal ein bisschen mehr Tees zulegen, weil das kann nicht sein, dass wir jedes Mal Jasmin-Tee haben. Zumindest auf meiner Seite. Ne? Aber okay, wir haben heute, also Prost. Ich hoffe, ihr, liebe ZuhörerInnen, habt auch einen Schmackofatz-Tee vor euch stehen. Ich habe mir heute überlegt, heute bin ja wieder ich dran, dich zu überraschen mit einer wunderbaren Einlage.
Ja.
Und deshalb habe ich mir gedacht, ich bin vor kurzem auf so eine Website gestoßen.
Ja.
Klingt schon spannend, gell?
Ich bin auf jeden Fall sehr wachsam jetzt, was hier auf mich zukommen wird.
Die Website heißt für alle unsere ZuhörerInnen, check this out, The Dictionary of Obscure Sorrows. Mhm. Und ich bin darauf gestoßen durch einen Post von We Have the Data, denen folge ich auf Instagram. Und die bringen immer wieder skurrile Diagramme oder irgendwelche Daten, die man sonst irgendwie nicht so sieht. Und in dem Fall war es ein Post mit dem Titel 23 Emotions People Feel, but Can't Explain.
Aha.
Und das hat mich natürlich sofort gecatcht als Schauspieler, weil wir ja mit Emotionen sehr viel zu tun haben. Und ich wollte mit dir sowieso schon mal über Gefühle reden. Wir haben ja bei unserem Männlichkeitspodcast, also bei der Männlichkeitsepisode, auch schon über Gefühle geredet, über Weinen und so weiter. Aber ich möchte eben heute nicht über diese herkömmlichen Gefühle wie Liebe, Trauer, Lust sprechen.
Ja, diese langweiligen Otto-Normal-Gefühle, die so jeder Sterbliche hat.
Ja, genau. Sondern über Gefühle, die wir schon alle kennen, aber die man nicht so gut benennen kann. Und da gibt es eben diesen Typen, der The Dictionary of Obscure Sorrows ins Leben gerufen hat. Dieser Mensch heißt John König und ist ein Videomaker, Voice Actor und Graphic Designer und Writer.
Aha.
Und der hat eben so ein Buch ausgebracht und betreibt schon seit 2009 eine Sammlung über Begriffe, Situationen, Gefühle, die man nicht benennen kann, und deshalb erfindet er, soweit ich das verstanden habe, für diese Gefühle neue Wörter. Also es ist ein bisschen random.
Ach so, also er hat die Gefühle sozusagen benannt.
Soweit ich das verstanden habe, hat er ein Dictionary entworfen, wo er diesen Gefühlen Namen gibt.
Okay, dann würde ich gleich mal sagen, für alle Menschen, die uns hier zuhören und sich mit dem Thema weiter beschäftigen wollen oder das vielleicht sogar schon in irgendeiner Form kennen und da mehr wissen, schreibt es doch mal in die Kommentare, also generell bei unseren Podcast. Wir freuen uns über alle Menschen, die zuhören, aber wir freuen uns auch, wenn ihr vielleicht noch aktiver werden wollt und in den Kommentaren, jetzt beispielsweise bei Spotify, vielleicht euch auch euren Senf dazu beitragen wollt und dazugeben wollt.
Absolut.
Und da könnt ihr gerne auch sagen, falls ihr da irgendwas wisst oder auch irgendwie eine Meinung dazu habt. Das wäre doch mal nicht schlecht, oder?
Ja, das wäre tipptopp. Und ich möchte direkt einmal zum ersten Begriff gehen.
Gerne.
Ricolicious, bist du bereit?
Ich bin nicht bereit, aber aufgeregt.
Okay. Der erste Begriff ist das Gefühl Sonder. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, Sonder oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Definition ist the realization that each passerby has a life as vivid and complex as your own. No? Also, ich verstehe darunter den Moment, wo man realisiert, dass jeder random Typ, der an dir vorbeigeht, genauso ein komplexes und lebendiges Leben hat wie du selber. Innenleben, also dass das Leben einfach weitergeht in dem Moment, wo du aus der U-Bahn aussteigst und die 15 Leute, die jetzt gerade mit dir zwei Stationen gefahren sind, deren Leben geht weiter, die ganze Zeit.
Ja, ja. Okay.
Das ist mir oft, ja, ist mir das nicht bewusst, weil ich nur an mich denke, natürlich, wie es sich für einen Schauspieler gehört.
Richtig so.
Aber manchmal realisiert man das. Und ich habe mich sehr verstanden gefühlt in dem Moment, wo ich das gelesen habe. Natürlich anderen geht es auch so. Kennst du dieses Gefühl, Sonder?
Kannst du es mal buchstabieren? Tobias, buchstabier mir Sonder.
S-O-N-D-E-R. Sonderbar. Ah, okay. So wie Sonderbar.
Sonder. Aha. Ja, interessant. Also ich, klar, was du beschreibst, ist so, boah, keine Ahnung, das ist eigentlich echt, echt weird eigentlich, was er da beschreibt. Weil, ja, ging mir auf jeden Fall auch so und mir fällt dann immer direkt das Gegenteil dazu ein, dass ich mich auch oft dabei erwische und mich dann so frage und meine eigene Realität so in Frage stelle, ob so alles um mich herum, also, dass ich so der einzige, wie soll ich sagen, nicht das einzige fühlende Wesen bin, das nicht, aber dass in meinem Kopf bin ich ja der Main Character.
Ja,
ne?
Natürlich.
So, auch was du beschrieben hast so ein bisschen. In meinem Kopf bin ich der Main Character und aber, und die Leute, die ich sehr lieb habe, die mir sehr wichtig sind und die in meinem Leben auch sehr prominent vorkommen, haben ja auch dann nochmal einen spezielleren Stellenwert und in die versetze ich mich ja nochmal extra mehr hinein. Deswegen grenzt das auch ein bisschen an so einer bestimmten Form von Empathie für mich. Das ist das, was ich auch denke, wenn ich Sonder höre.
Dass man immer für die anderen auch mitdenkt.
Ja, und ich muss aber auch sagen, ich hatte dieses Gefühl, also explizit dieses Gefühl, öfter in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ja, deshalb habe ich auch gerade dieses Beispiel genannt, oder? Das ist doch, ja sorry, sag du.
Nein, bitte. Mir ist es speziell auch deswegen eingefallen, damals, als ich noch in Berlin an der Freien Universität studiert habe.
Was hast
da
du
bin
da
ich,
studiert,
muss ich immer von Ich hatte damals Publizistik und Kommunikation studiert, was so ein bisschen mein Alibi-Studium war, damit ich nebenbei mich fürs Schauspiel vorbereiten kann und Theatergruppen besuchen und nerven konnte. Aber halt, ja genau, und da hatte ich halt mal einen sehr langen Weg, weil ich immer von Ostberlin oder von der Ostecke mit der Ringbahn dann nach Richtung Dahlem musste. Schön ab in den Westen, wa? Und da hatte ich viel Zeit in der Bahn. Weil Berlin ist ja wirklich groß und vor allem, wenn du von der einen Seite auf die andere Seite musst, hast du auch viel Zeit. Und da ist mir das öfter so gegangen, dass ich dann da, was dann später im Schauspielstudium, du kennst es auch, eine elementare Aufgabe war im Alltag, ist es mir immer wieder passiert, dass ich Leute beobachtet habe. Nicht gestalkt, nicht creepy, aber einfach nur beobachtet habe, deren Manierismen, ist es Manierismen, sagt man, oder Manierismus.
Mhm. Ja. Also deren Habitus oder wie
es deren Verhalten, genau, das Verhalten der Menschen beobachtet habe, mich so ein bisschen in die hineinversetzt habe, wie es denen wohl gerade geht, was die beschäftigt. Und da ist mir das oft passiert, dass ich dann mich so ein bisschen in den Gedanken verloren habe und mit denen dann gedanklich mitgegangen bin. Mhm. Und ein bisschen Empathie weiter gedacht habe und mich gefragt habe, was in deren Leben gerade abgeht und wie komplex deren Leben sein muss. Und dass ich dann verstanden habe, auch in Kleinigkeiten, in so kleinen Momenten, gerade wenn zum Beispiel jemand in der Bahn ein bisschen auffälliger war, der irgendwie in ein Telefongespräch geführt hat, was so auf einmal so informativ, aber auch so konkret wurde. Weißt du, was ich meine? Es sind ja ganz oft so neutrale Wesen, die halt einen Anzug tragen oder einen Jutebeutel oder die sind dann erstmal irgendwas, was ich irgendwo einordne. Aber wenn man dann so zufällig so ganz konkrete Informationen mitbekommen habe, dann sind die auf einmal so echt geworden. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber wie ist es bei dir?
Ja, ich gehe ganz gern einkaufen zu Hofer. In Deutschland heißt es Aldi.
Genau, aber wir würden auch bei jeder anderen Einkaufs-Supermarktkette einkaufen. Machen wir gar absolut keine Unterschiede.
Na, absolut. Und da denke ich mir das oft, wenn das Förderbundle da voll ist mit den Sachen, die die drauflegen, dann denke ich mir immer so, Alter, und du isst das. Das ist dein Essen. Weißt du, was ich meine? Und dann sehe ich so mein Bereich vom Förderbundle. Und das ist das, was ich essen werde und das, was ich mir kochen werde. Und dann daneben, der hat eben, keine Ahnung, so einen Pressschinken und einen Toast. Und dann fängt mein Kopf direkt an, irgendwie zu spinnen. Okay, wie schaut es bei dir daheim aus? Wie schaut dann der Moment aus, wenn das fertig ist, was du da gekauft hast?
Ja, ja.
Oder
warum hast du dir ausgerechnet das da gekauft? Ja.
Ja. Und
ist das dein Geschmack?
Ja. Und ich kaufe immer gern für längere Zeit ein. Ich bin jetzt kein Prepper, aber ich mache gern einen Wocheneinkauf. Und dann daneben ist halt jemand, der gerade offensichtlich am Weg zur Arbeit ist und sich nur so ein Weckerl und eben ein Getränk oder so kauft. Und dann denke ich mir, okay, der wird das dann essen. Es ist eh mega banal, aber ja, andere leben auch. Ne? Das ist der Begriff Sonder.
Ja.
Ich möchte gern so, ja, sorry.
Nur ein letzter Punkt, weil ich hatte, das ist schon ein bisschen her, ich glaube mittlerweile, weil die Zeit auch für mich sehr krass vergangen ist in den letzten Monaten, ich glaube, das ist schon ein Jahr her sogar. Krass, ich glaube, das war im letzten Winter, aber es fühlt sich noch sehr, sehr nah an. Und ich hatte so einen Moment auch mal gehabt, da habe ich auf der Straße Geld gefunden, das war, glaube ich, auch, ich glaube, es waren Scheine, ich glaube, das waren 20 Euro oder 10 Euro, ich glaube 20 und 10 Euro, irgendwie so.
Und wow, also 30 Euro.
Ich glaube schon, ja. Und zwar, aber es war wirklich, also.
Okay, krass.
Ja, und dann war das halt so für mich, dass ich das Geld natürlich nicht behalten wollte. Und dann war da direkt vor einem, Bäcker-Kaffee-Geschäft in Wien. Und da ist davor immer eine ältere Dame gewesen, eine, die dann auch immer sozusagen obdachlos höchstwahrscheinlich war. Mhm. Oder auch einfach generell gebettelt hat, so würde ich es jetzt mal einfach sagen, genau. Mhm. Und ich habe immer irgendwie, wie soll ich sagen, mich ergreift das immer sehr. Ich habe da, nicht diese banale Empathie, mich ergreift das jetzt, sondern ich habe immer das Ding, dass ich mich immer sehr schnell dann hineinversetze und mir Gedanken mache, wie geht's diesem Menschen, warum ist dieser Mensch so, und hole mir die dann immer sehr persönlich ran. Und in dem Moment war es dann so, dass ich dann dachte, ah geil, dann gebe ich ihr das Geld. Und dann war halt dann noch eine andere Frau war da, die auch ein bisschen weiter in der Straße gebettelt hat, und dann habe ich das halt aufgeteilt und dann musste ich halt irgendwie entscheiden, wem gebe ich den 20 und wem gebe ich den 10er. Mhm. So, und dann habe ich halt für mich entschieden, dass ich der ersten Frau den 20 gegeben habe, weil ich irgendwie in ihr Leben, keine Ahnung, schon irgendwie mir viel mehr denken konnte. Sie war schon mir viel näher irgendwie, weil ich die vorher schon gesehen hatte und weil ich bei ihr auch genau so einen Moment habe, lange Rede, kurzer Sinn, hatte, dass ich irgendwie dieser Frau so ein komplexes Leben zugeordnet habe, weil sie mich irgendwie in irgendeiner Form an meine Mutter erinnert hat. Nicht, weil meine Mutter jetzt auch Bettlerin ist, das würde ich nicht zulassen, also das ist nicht, was ich meine, aber so grundsätzlich einfach irgendwie hatte sie dann auf so ein komplexes Leben für mich bekommen, und dass ich dann irgendwie ihr den 20 gegeben habe, aber dann natürlich der anderen Frau dann den 10er gegeben habe. Mhm. Und genau, und irgendwie hatte ich da auch so einen ganz krassen Moment gehabt, wie komplex dieses Leben ist, wie viele, also die ganze Gefühlswelt, also vor allem das Emotionale auf einmal von diesem Menschen, war dann für mich so im Vordergrund. Und das war dann so, ja, keine Ahnung, bevor ich jetzt weiter labere, aber so, da hatte ich auch so einen krassen Sondermoment, wenn ich es richtig verstanden habe.
Mhm. Der nächste Begriff, den John König in seinem Dictionary drinnen hat, ist der Begriff Enument. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie man das alles ausspricht, gell? Aber man schreibt es Enouement mit einem Accent aigu beim E. Und viel wichtiger als das Wort an sich ist, was es beschreibt. Und direkt da die Frage an euch alle, ob ihr das kennt. The bittersweetness of having arrived in the future, seeing how things turn out, but not being able to tell your past self. Also der Moment, der bittersüße Moment, in dem man realisiert, dass man in der Zukunft angekommen ist, oder eigentlich in der Gegenwart, aber da steht halt in der Zukunft angekommen ist, zu merken, wie die Dinge jetzt waren, sind, aber nicht in der Position zu sein, dass man seinem früheren Ich das sagen kann. Ich habe manchmal so Momente, die sich so anfühlen wie beim Computerspiel, wo es dann so speichert. Weißt du, was ich meine?
Ja, so ein automatischer Speicher oder was?
Ja, also du hast eine Mission geschafft und dann du hast es 5-mal und so probiert und immer wieder bist gestorben an diesem einen Dingens und dann bist durchgekommen und dann speichert es. Und ab dann kannst du nicht mehr zurückfallen oder so. Und manchmal, wenn ich das in meinem Leben habe, dann fühlt sich das irgendwie so an, dass ich habe gerade was geschafft.
Ja.
Und ich habe mir nicht gedacht, dass ich mich so fühlen werde oder so Momente, zum Beispiel der Moment nach dem Studium oder so, wenn man dann fertig ist mit was, dann stellt man sich das ja extrem bildlich oft vor. Oder als Kind habe ich mir immer die Zeit vorgestellt, wann ich dann einmal groß bin oder wann ich halt einmal erwachsen bin. Und oder wenn ich nicht mehr in die Schule gehen muss oder wenn ich Auto fahren kann oder wenn ich das erste Mal Sex gehabt habe, dann das sind lauter so…
So Meilensteine meinst du?
Ja, ja, Meilensteine, die man sich vorher vorstellt. Es wird eine Zeit vor dem geben und es wird eine Zeit danach geben. Und das beschreibt, finde ich, dieses Gefühl sehr gut, dass man so, man ist an dem Punkt angekommen, den man sich so oft vorgestellt hat und es ist ganz anders. Und du kannst deinem früheren Ich einfach nicht sagen, hey, das wird so und so sein. Oder es wird nicht so deep sein, wenn du dann einmal erwachsen bist. Oder es wird krass anstrengend. Oder keine Ahnung.
Ja. Aber kannst du mir nochmal bitte diese Definition vorlesen, dass ich das nochmal durchdringe, wie das genau gemeint ist?
The bittersweetness of having arrived in the future, seeing how things turn out, but not being able to tell your past self.
Ich glaube, das klingt nach einem sehr, ganz blöd gesagt, in einem sehr erwachsenen Gefühl. Logischerweise glaube ich, dass man da ab einem gewissen Punkt in seinem Leben sein muss, um dieses Gefühl überhaupt fühlen zu können oder das überhaupt zu realisieren. Weil ich weiß nicht, wann sowas zum ersten Mal wirklich in dem Bewusstsein eintritt, weil ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber für mich ist die Zeit bis zu den 20ern, also ich habe mir um nichts Sorgen gemacht, was so mit Zeit zu tun hat. Oder ich hatte immer Ziele und ich war auch ehrgeizig, sehr ehrgeizig und habe an Sachen gearbeitet. Aber für mich war dieser Faktor Zeit und so Gedanken machen, wie das dann und dann, wie soll ich sagen? Für mich war das alles viel relativer. Ich habe jetzt ein ganz anderes Bewusstsein für Rückblicke. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
So, weil es gab natürlich auch nicht so viel zum Zurückblicken, wenn man ein Teenager war. Aber ich finde so, man muss auch, glaube ich, erstmal dahin kommen, dass man überhaupt dieses Bewusstsein hat, zurückblicken zu können und zu realisieren.
Ja.
Und da, also ich kann auf jeden Fall was damit anfangen, aber bei mir passiert das mehr so in ganz random Momenten, dass ich auf einmal so eine Realisation habe, die so gar nicht mal so richtig, also vielleicht hat das einen Zusammenhang, irgendwas triggert das dann, ich weiß es nicht genau. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, wann war das letzte Mal, ich glaube, und ich hatte das vor allem so, wenn ich dann gemerkt habe, wie lange so Schul- oder also Abschlussabschnitte vorbeigegangen sind. Beispielsweise, als ich dann gemerkt habe, wow, ich habe 2012 mein Abitur gemacht, ich glaube 2012 oder 2013, irgendwie so in dem Jahr. Und als es dann 2023 wurde und ich gemerkt habe, oh mein Gott, ich habe vor 10 Jahren mein Abi gemacht. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Das war krass. Und dann, als ich letztens gemerkt habe, 2024 und jetzt haben wir 2025, ich habe vor 4 Jahren meinen Bachelor gemacht im Schauspiel und bin jetzt länger aus dem Studium raus, als ich studiert habe mittlerweile.
Ja, ja.
Und die Erkenntnis, die war wirklich krass, weil dieses Studium war so intensiv, das war so speziell und hat so viel in meinem Leben eingenommen und umgeworfen, dass es, und es fühlt sich irgendwie super weit weg an und gleichzeitig halt so extrem nah. Und es ist aber trotzdem so, dass es einfach insgesamt ein kleinerer Zeitabstand ist, als der, den ich jetzt schon hinter mich gebracht habe, ohne Studium als Schauspieler.
Ja. Und dann noch dazu das Gefühl, dass das wiederum jeder hat. Also wenn ich jetzt nämlich unser Gespräch, unser Zwiegespräch, hören ja auch noch andere Leute.
Ja.
Und die haben das auch zu realisieren. Wir sind, das sind lauter so mega basic Gedanken irgendwie, aber es macht mir ein bisschen sentimental, muss ich sagen, zu realisieren, dass wir alle gleichzeitig da auf der Erde sind. Und
ja.
Jetzt klinge ich wie so ein Spiritual Fuckboy, aber dass wir halt alle da sind. Wir haben Vergangenheit und eine Zukunft und so. Ja, es macht mir ein bisschen sentimental, ja. Ich habe nur ein spannendes Wort. Magst du nur ans Herrn?
Warte, noch nicht. Ich finde das, lass uns mal dabei bleiben. Ich finde das schön, darüber zu reden, weil es ist irgendwie einem so die Chance gibt, mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, weißt du? Ich finde, das sind auch die Verbindung, die du gerade geschlagen hast, zwischen Sonder und wie heißt das Wort jetzt, das zweite?
Enjoyment. Weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich es richtig aussprich. E-N-O-U-E-ment. Enjoyment.
Na, ich finde das, was ich noch sagen
wollte. Aber ich glaube, der hat sich das einfach aus den Fingern gesagt.
Meinst du, er ist ein Betrüger und der hat sich so Scheinwörter ausgedacht?
Der ist ein kompletter Betrüger, der einfach ein Buch schreiben wollte.
Ja, so wie, wie viele Leute, die ein Buch schreiben. Aber ich wollte nur sagen, dass ich, was du gesagt hast, ich finde das, ich sehe das ein bisschen anders. Also klar, wenn man das jetzt so hört, dann mögen das so basic Gedanken sein. Hashtag, was wir schon mal gesagt haben, so Gedanken, die sich 12-jährige Mädels schon mal gemacht haben, ne? So, das ist dann so, wenn erwachsene Männer so Empathie entdeckt haben. Ich finde jedoch, dass es immer noch einen großen Unterschied gibt zwischen einem intellektuellen Verständnis von der Sache und sich die Sache aber wirklich ins Bewusstsein gebracht haben, sie wirklich emotional wirklich verstanden haben. Und das sind für mich immer noch zwei verschiedene Dinge. Und manche Dinge musst du erst durchlebt haben und wirklich dem nachgespürt haben. Genau, wie, also klar kannst du das in der Theorie, checken das viele, aber dieses, ich finde, dieser Moment, wenn man kann ja nie wissen, wie sich jemand wirklich fühlt. Man kann ja nie wissen, wie jemand wirklich Sachen sieht und die Welt sieht. Wir können uns ja alles nur theoretisch dem nachgehen und es gibt immer eine große stichhaltige Probe, dass das dann auch so ist. Aber wie du zum Beispiel beispielsweise süß wahrnimmst, wie du sauer wahrnimmst, wie du, wenn du in einen Apfel beißt, wie das wirklich für dich schmeckt, wie wenn ich dir sage, du bist eine Arschnase, wie sich das für dich anfühlt, ja?
Ja.
So, das ist ja so persönlich und man kann sich das theoretisch denken, wie es sich anfühlen müsste und du kannst mir das formulieren, aber wie es dir wirklich explizit geht, werde ich halt niemals wirklich verstehen können. Und das ist halt das Gleiche, was ich meine mit diesem Bewusstseinsding, weil es scheinbar einfach unabdingbar ist, dass wir Menschen ein Ding sind, ein gemeinsames Ding sind, was sozusagen nicht drumherum kommt, sondern Erlebnisse zu haben, die, ja, also deswegen, ja, ich finde das nicht banal, will ich damit nochmal sagen. Ich finde das total faszinierend. Ich finde das unglaublich faszinierend, dass wir irgendwie so verbunden sind, weil ich möchte nochmal die Brücke schlagen. Du weißt ja, ab und zu gucke ich mir gerne mal so Animes an, wie du weißt, ne? Und es gibt so ein Anime, hast du bestimmt schon von gehört, den habe ich dir bestimmt schon empfohlen, falls du ihn nicht eh schon gesehen hast, der heißt Attack on Titan. Und bei Attack on Titan geht es darum, dass da ja irgendwelche Titanen in so einer nicht unbedingt genau zeitlich eingeordneten Welt Menschen angreifen und wegsnacken und aufessen, die in so Mauern eingesperrt sind und vor den Titanen sich verstecken. So. Und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es geht dann immer so weiter, jada, jada, jada. Und dann gibt es so einen Aufklärungstrupp von diesen Menschen, die versuchen herauszufinden, was es damit auf sich hat. Und dann gibt es einen Hauptprotagonisten, der heißt Eren Jäger oder Eren Jäger, wie viele Anime-Freunde sagen würden.
Und oh Gott, das war jetzt ein Moment wie bei Notice Me, Senpai, Notice Me.
No, ja, ja, Notice Me, Senpai, Notice Me. Und lange Rede, kurzer Sinn. Und da gibt es auch so eine Art von Menschen, die alle miteinander verbunden sind aufgrund einer Urahnen. Und
so wie unsere Schildkröten, halt, die aufeinander gestapelt sind und die Welt halten.
Ja, und dieses Gefühl, auch gerade, was du gerade beschrieben hast, mir gibt es so ein Gefühl von Verbundenheit mit allen Menschen. Mhm. Und in meiner Theorie, so war es bei mir als Kind, ist es für mich sowieso so, dass alle Menschen ja irgendwie verbunden sein müssen, auf die eine oder andere Art und Weise. Ist auch ein idealistischer Gedanke, ist irgendwie auch ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen kitschiger Gedanke. Aber das kriege ich total, weil du jetzt auch gemeint hast, man wird so nostalgisch, melancholisch und das kriege ich total durch diese Begrifflichkeiten und gerade von der Bedeutung her in der Verbindung.
Ja. Ein anderer Begriff, der mich sehr berührt hat, war Rubatosis. Du merkst schon, es klingt alles wie eine Krankheit oder wie irgendein Harry Potter Zauberspruch. Aber Rubatosis definiert sie als the unsettling awareness of your own heartbeat. Also das unangenehme Bewusstsein darüber, dass dein eigenes Herz schlägt. Hörst du das manchmal, dein Herz schlagen?
Ich habe heute so ein Bewusstsein gehabt, dass mein Herz schlägt, weil es mir vor Wut fast aus der Brust gesprungen ist.
Oh Gott.
Es war so krass, der Moment, also als ob mein Herz mit mir gesprochen hätte. Ich war so sauer heute. Ich habe dir ja auf der Arbeit, sagen wir einfach auf der Arbeit, ihr wisst doch, wie das ist, ne, auf der Arbeit, da ist halt immer, ne, auf der Arbeit, da kannst du nichts machen, da ist manchmal Stress, wa? Und da war so eine Situation, wo jemand was gesagt hat und ja, und dann ist mein Herz hat so gepocht in dem Moment und mir ist so durch dieses Pochen so bewusst geworden, wie wütend ich war. Es war nicht nur die Wut, die es mir bewusst gemacht hat, sondern mein Herz hat so gepocht. Ich habe so gecheckt, wie mein Herzschlag gepocht hat. Es ist mir so akut in dem Moment. Und da hatte ich diesen krassen Moment von, mein Herz springt mir gleich aus der Brust.
Krass. Ich kenne dieses Gefühl eher aus einer sehr großen Ruhe heraus, wenn man zum Beispiel in der Sauna liegt. Also ich gehe ja ganz gerne in die Sauna und da ist es dann so, dass man halt alles hört. Man hört den eigenen Atem, alles ist irgendwie sehr intensiv und dann höre ich eben auch mein Herz schlagen und ich denke mir so, was für einen Grund gibt's, dass das jetzt wieder schlägt und so. Also ich mache das ja nicht. Es macht es ja von selber und ich steuere das auch gar nicht. Und es war halt krass, wenn es jetzt aufhören wird, das Herz zum Schlagen.
Ja, das stimmt.
Aber das zu realisieren, so, hey, das macht es von selber. Oder auch atmen. Also im Studium haben wir ja sehr viel geatmet, vor allem am Anfang, dass man halt bewusster damit umgeht, wie der Atem fließt natürlich, dass wenn man auf der Bühne steht und alle schauen die an, dass du nicht stärker atmest oder dass es einfach natürlich weiter fließt oder auch, dass eben deine Körperposition und wie dein Becken mit deinen Knien im Einklang ist, dazu führt, ja, dass du vielleicht mehr atmen kannst oder weniger atmen kannst oder ob du sehr stark in die Brust atmest oder in den Bauch oder in die Flanken oder so.
Mhm.
Und da haben wir ja ganz oft den Begriff gehabt, dass man auf den Atemhunger warten sollte. Weißt du es noch?
Ja, ich weiß es noch ganz genau. Das erkläre ich auch, wenn ich unterrichte, lustigerweise.
Ja, und ich finde das so einen schönen Begriff, Atemhunger, dass man halt drauf wartet, bis man wieder will.
Ja, oder dass es halt von alleine passiert. Ja. Du brauchst nichts machen. Der Hunger kommt oder kommt, also der wird kommen, weil du einfach atmen musst.
Ja.
Das mag wieder banal klingen für manche Leute, aber gerade dann, wenn du deinen Körper bewusst benutzen musst, wenn du bewusst sprechen musst, bewusst, ich sage mal, deinen Atem einsetzen möchtest, dann ist es so lustig, wie Menschen, die damit nicht so erfahren sind, auf einmal komplett gegen ihr natürliches Verhalten gehen.
Ja, oder eigentlich, wie wir ja angefangen haben mit dem Studium, dieses Anatmen, dass man halt, sobald man loslegt mit Reden,
dass man erstmal Luft schnappt.
Man hat, ja genau, man hat einen Text und dann ist man erstmal,
genau.
Und eigentlich, unsere Sprechdozentin hat damals einmal so gesagt, dass wenn du an was denkst,
ja,
du denkst an das Wort oder an den Satz oder du hast eben einen Gedanken, den du jetzt gleich sagen wirst, dann hat dein Körper instinktiv schon die richtige Menge an Luft in sich und du musst nicht extra nur noch Luft holen.
Ich hätte vielleicht noch einen letzten Punkt, der mir dazu einfällt und zwar ist es ja, wurde ja gesagt jetzt hier, dass es darum geht, dass man ein Bewusstsein dafür kriegt, dass das Herz überhaupt schlägt. Aber von der Situation her, hattest du schon mal so einen Moment, wo du gedacht hast, oh fuck, mein Herz schlägt gerade zu fest, zu doll und ich will, dass es einfach weniger schlägt? Oder hoffentlich nicht, dass mich jetzt jemand erwischt, wie nervös ich gerade bin, aber vor allem, wie laut mein Herz schlägt, weil mir ist dann sehr was eingefallen als Teenager. Oder auch in anderen Situationen, was auch mit Nervosität dann halt zu tun hat, dass ich immer ganz oft gedacht habe, krass, kriegen die Leute gerade nicht mit, wie nervös ich bin oder wie krass mein Herz schlägt. Weißt du, so wenn man auch verliebt war, gerade als Teenager, ich weiß ja nicht, ne, wie das dir damals ging, aber da hatte ich auch so Momente gehabt, wo ich jetzt dachte, jetzt muss ich ganz cool bleiben und aufmerksam und dies und jenes, aber ich darf mir das jetzt nicht anmerken lassen. Und ich habe dann so später gemerkt, im Studium, lustigerweise im Schauspielstudium, als wir dann auch so Castingaufnahmen hatten und ich damals auch gedacht habe, fuck, ich bin jetzt so nervös, oh Gott, jetzt muss ich ja so verstolpernd und unsouverän wirken und habe mich dann gesehen und habe dann gemerkt, dass ich einfach 0,0 nervös wirke, sondern eher fast schon arrogant und abweisend, wenn ich nervös werde. Und ich denke mir die ganze Zeit, ich bin überemotional und total verhaspelnd und zu schnell, aber und da habe ich mir so rückblickend gedacht, habe ich auch so gewirkt, als ich hochgradig verliebt war? Ist es so ein Aquarius-Ding, dass wir, wenn unser Herz wie sonst was pocht, dass unser Körper nach außen genau das Gegenteil erzählt?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Aquarius-Ding ist.
Ja, okay.
Ich finde das gerade einen mega guten Punkt. um abzuschließen, weil wir müssen heute ein bisschen eine knackigere Session machen. Mhm. Das letzte Wort, mit dem ich uns, also dich, lieber Rico, und mich und unsere lieben ZuhörerInnen in die Woche entlassen möchte, ist das Wort Chrysalism. Ich glaube, das ist relativ akkurat ausgesprochen und beschreibt das Gefühl, the amniotic tranquility of being indoors during a thunderstorm. Ich weiß nicht, was amniotic und tranquility heißt, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, oh, was geez. Das ist. Du auch?
Ja, also wahrscheinlich dieses Gefühl, was man hat, wenn man drin ist und draußen ein Sturm ja. herrscht oder ein Gewitter gerade abgeht.
Ja, dieses und für das gibt es lustigerweise, für dieses Gefühl gibt es irgendwie kein Wort.
Ja.
Aber jeder kennt das Gefühl und ich würde jetzt als Aufgabe für uns mitgeben, stellt euch das doch einmal vor. draußen ist Sturm, draußen ist Gewitter, ihr seid drinnen.
Und dann geht weiter und stellt euch das Gefühl vor, wie euer Herz pocht, dass ihr wahrnehmt, wie euer Herz pocht, um dann weiterzudenken, dass ihr nicht die Einzigen seid, denen es genau so gehen könnte, und versetzt euch dann in diese Klarheit hinein, dass auch andere Menschen dieselben Hauptcharaktere ihres Lebens sind und dieselben komplexen Leben haben wie ihr. Und dann seid ihr genau in dem Modus, was diese Folge hier heute hergegeben hat.
Danke, Rico. Habt eine schöne Woche. Alles Liebe.